Willkommen bei der Folge 29 von Mehr Einsatzwagen. Auch diese Woche sind wir mit unserem Healthcare Maker Mobil, unserem zum Podcast-Studio umgebauten Innovationswagen auf Rädern für euch unterwegs und sprechen mit den verschiedensten Akteuren des Gesundheitswesens über die aktuellen Themen der digitalen Transformation. Mein Name ist Tobias Gantner, ich bin Arzt, Unternehmer und Zukunftsmacher. Wir danken unserem Sponsor, dem Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, BPI, für die große Freiheit, den Vertrauensvorschuss und die Unterstützung dabei, diese interessanten und hochaktuellen Themen in völliger Unabhängigkeit betrachten zu dürfen. Wenn euch unsere Folgen gefallen, lasst gerne einen Kommentar und eine gute Bewertung da. Damit unterstützt ihr uns bei dieser Art der Berichterstattung und zeigt uns zugleich, dass ihr mehr davon hören wollt. Wir möchten Menschen in die Lage versetzen, basierend auf unterschiedlichen Wissensquellen verantwortungsvolle Entscheidungen für ihr Leben und ihre Gesundheit zu treffen. Die vergangene Woche war wieder eine Reisewoche und es gab stets einen gemeinsamen Nenner: das längere, das bessere, das erfülltere Leben. Doch jede dieser vier Veranstaltungen hatte einen anderen Zugang dazu. Insgesamt waren wir in der letzten Woche fast 3000 Kilometer unterwegs, nach Stuttgart, Kassel, Zürich und München. Und obwohl es immer um das Thema Gesundheit ging, immer um das hohe menschliche Anliegen, ein würdiges Leben im Alter führen zu können, spürte ich selten in so kurzer Abfolge von Ereignissen, wie unterschiedlich diese Werte interpretiert werden in unserer Bubble der Gesundheitsversorgung. Ja, es ging um Longevity. Die einen wollten weg vom Reparatursystem Gesundheitswesen. Die anderen wünschten sich, die Versorgung überhaupt sicherstellen zu können. Die nächsten hoffen auf ein würdiges, vielleicht maschinengestütztes Altern. Und die vierte Gruppe optimiert sich selbst durch Ernährung, Schlaf, Fasten, Nahrungsergänzungsmittel und große Investitionssummen in Angebote, die so weit von der Kassenerstattung entfernt sind wie die Erde von der Sonne. Wie wollen wir all das zusammenbringen? Oder gehört das schon längst nicht mehr zusammen? Dient investorengetriebene Longevity-Forschung und deren Erkenntnisse irgendwann in naher oder ferner Zukunft auch gesetzlich Versicherten? Und bei all den Diskussionen über einen gesunden Lifestyle, über Prävention von Erkrankungen, über Sicherheit in der eigenen Häuslichkeit, über finanzielle Vorsorge für das Alter, fehlt doch noch was? Wie kann ich mir eigentlich die Lebensfreude erhalten, die ich brauche, um auch durch die täglichen Katastrophen des Lebens zu navigieren? Wie bereiten wir uns nebst all den somatischen Themen auf die Veränderungen vor, darauf, dass andere um uns herum sterben werden beispielsweise? Wie vermeiden wir die Einsamkeit im Alter, die offenbar so häufig damit einhergeht, dass die Lebensfreude abhanden kommt? Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen einer positiven Lebenseinstellung und einem längeren Leben. Darum ging es in keiner der Diskussionsrunden auf den vier Veranstaltungen. Da wollen wir später noch genauer hinschauen. In der heutigen Folge greifen wir zum bereits dritten Mal das Thema Longevity auf. In den letzten Jahrzehnten hat die Forschung enorme Fortschritte gemacht. Und es wurde deutlich, dass Longevity nicht nur eine Frage der Genetik ist. Diese ist zwar relevant, steht aber in einem komplexen Zusammenspiel mit dem Lebensstil und den Umweltfaktoren. Bisher haben wir herausgefunden, dass die Prävention eine entscheidende Rolle auf unserem Weg zu einem längeren und gesünderen Leben spielt. Vieles wissen wir meist von uns auch so bereits. Eine ausgewogene Ernährung, reich an Obst, Gemüse und Vollkornprodukten und gesunden Fetten, regelmäßige körperliche Aktivität, Stressmanagement und Achtsamkeitstraining, ausreichender Schlaf und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Heute gehen wir einen Schritt weiter und sprechen über noch innovativere Wege, mehr über den eigenen Körper zu erfahren, wie ganz speziell Genomtests.
Genomtests sind wie das Lesen eines persönlichen Gesundheitsbuches, das in der einzigartigen Sprache unserer DNA geschrieben ist. Diese Tests können Aufschluss darüber geben, für welche Krankheiten wir möglicherweise prädisponiert sind, wie unser Körper auf bestimmte Medikamente reagiert und sogar, welche Ernährungs- und Trainingsformen für uns am effektivsten sein könnten. Diese tiefgreifenden Einblicke ermöglichen es uns, präventive Maßnahmen zu ergreifen, die speziell auf unsere individuellen genetischen Anlagen zugeschnitten sind. Durch die Identifizierung genetischer Risiken können wir präventive Strategien entwickeln, die weit über die allgemeinen Empfehlungen hinausgehen. Wenn beispielsweise ein Genomtest ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufzeigt, könnten spezifische Ernährungspläne, gezielte körperliche Übungen und regelmäßige medizinische Überwachungen Teil eines personalisierten Präventionsplans werden. Diese proaktive Herangehensweise hat das Potenzial, die Entstehung von Krankheiten zu verzögern oder sogar ganz zu verhindern. Neben den Genomtests gibt es eine Vielzahl weiterer präventiver Tests, die uns wertvolle Informationen über unseren Gesundheitszustand liefern können. Von fortgeschrittenen Blutbildern, die detaillierte Einblicke in unsere biochemischen Prozesse geben, bis hin zu bildgebenden Verfahren, die frühzeitig Anzeichen von Krankheiten erkennen können. Diese Tests bieten eine zusätzliche Ebene der Vorsorge, die entscheidend für die Erhaltung unserer Gesundheit sein kann.
Mit den Informationen, die wir durch Genom- und präventive Tests erhalten, liegt es nun an uns, verantwortungsvolle Entscheidungen für unsere Gesundheit zu treffen. Dies kann bedeuten, Änderungen in unserem Lebensstil vorzunehmen, unsere Erfahrungen anzupassen oder präventive medizinische Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Die Entscheidung, aktiv an der Prävention von Krankheiten zu arbeiten, ist ein mächtiger Schritt hin zu einem längeren, gesünderen Leben. Ein Unternehmen, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Möglichkeiten der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz für einen noch umfangreicheren Informationsgewinn über unterschiedliche Ebenen der Vorsorge hinweg zu nutzen, ist Biolytica. Mein Weg führt mich nach Berlin. Dort treffe ich mich mit dem Geschäftsführer von Biolytica, Arndt Rolfs. Er ist Professor für Neurorestauration und erfolgreicher Mehrfachgründer im Biotech-Bereich. Ich will mehr über Biolytica erfahren und darüber, wie eine noch bessere Prävention aussehen könnte.
Ich habe mehrere Unternehmen gegründet, ich glaube 10 insgesamt in den letzten 20 Jahren. Wie bereits erwähnt, vor allem in der Thematik der Entwicklung neuer Methoden zur verbesserten Diagnose, aber auch teilweise Therapie von Erkrankungen. Eines der vielleicht herausragenden Unternehmen, das Unternehmen Centogene, war das Thema, dass wir insbesondere uns die Frage gestellt haben, was müssen wir an Wissen akkumulieren und generieren, um zukünftig die Interpretation der großen Datensätze, die wir heute so leicht herstellen können, verbessern können. Wir leben ja nicht mehr in einer Zeit, wo wir Probleme haben, im Gesundheitswesen Daten zu generieren, sondern wir haben immer noch die Herausforderung, diese Daten adäquat zu interpretieren. Und mit diesem Unternehmen haben wir genau diese Frage international adressiert, weil wir verstehen, dass Genetik und Krankheitszusammenhänge in Pakistan, Indonesien, der Mongolei andere sind, als wir sie hier in Europa kennengelernt haben. Und nur, dass das Lernen der Vielfältigkeit der verschiedenen Themen und der verschiedenen Daten können wir am Ende auch eine Interpretation so verbessern, dass wir sie genauso standardisiert einsetzen können wie heute die Messung von Cholesterin oder Blutzucker. Mit diesem Unternehmen habe ich einen Börsengang gemacht in den USA. Das ist immer so ein wenig der Ritterschlag eines Firmengründers. Ich habe danach noch weitere Unternehmen gegründet, verkauft, insgesamt viel gelernt. Ich habe einen gewissen Pessimismus, was die Innovationskraft Deutschlands und Europas angeht, weil ich denke, hier fehlen uns viele Instrumente, um das Thema, wie generieren wir neue Ideen, wie können wir sie aber auch am Ende kommerzialisieren, auch im Gesundheitssystem, um damit erfolgreich zu sein. Diesen Geist haben wir vielleicht nicht mehr, wie wir ihn bräuchten, oder wir haben auch nicht die richtige Umgebung dazu. Deswegen vieles, was ich getan habe, hat sich typischerweise außerhalb Europas abgespielt, vor allem im Mittleren Osten, Asien und Nordamerika.
Sie sind aber nach wie vor in Deutschland wohnhaft. Sie nennen Deutschland Ihre Heimat. Das heißt, Sie haben noch nicht alle Hoffnung fahren lassen. Was fehlt uns denn im Entwicklungsstandort, im Innovationsstandort Deutschland?
Also ich lebe gerne in Deutschland. Wenn ich eine Summenanalyse mache zwischen politischer Stabilität, Bildung, viel gescholten und auch Perspektive für unsere Kindergeneration, hat Deutschland unverändert noch viel zu bieten. Das ist auch einer der Gründe, warum ich gerne die Steuern in diesem Land zahle und nicht woanders. Und es wird sicherlich auch eine wichtige Diskussion sein, ob man unbedingt den Anspruch haben muss, als Wirtschaftsnation Nummer 1, 2, 3 weltweit zu gelten. Denn wir erleben Dynamiken und Aufbruchstimmungen in anderen Ländern, die deutlich progressiver, deutlich effektiver und deutlich erfolgreicher sind, als wir es im Moment in Deutschland erleben. Denkt da vor allem an die asiatischen Länder. Was uns in Deutschland fehlt, ist heute sicherlich im Bereich der Innovation, der Mut, auch des Scheiterns. Denn natürlich hat Innovation primär etwas mit Scheitern zu tun, auch die Bereitschaft, scheitern zu können. Denn nichts von dem, was wir angehen im Bereich der Biotechnologie, hat die Garantie zum Erfolg. Das ist, glaube ich, das eine Thema. Und das andere Thema, es gehört auch eine gewisse Bereitschaft des sich Quälens oder Bereitschaft, die letzte Meile zu gehen, wie es so schön heißt, auch zwingend dazu, erfolgreich ein Unternehmen und eine Idee in ein Unternehmen hineinzutragen und es dann auch umzusetzen und erfolgreich dann vorantreiben zu können. Ich glaube, diese beiden Elemente sind in einem sehr schwierigen Kontext in Deutschland. Und wir erleben es ja, dass wir, wenn wir uns die Zahl der Patente anschauen, also etwas als Reflexion von Innovation anschauen, wenn wir uns die Zahl der Firmengründungen anschauen, ist Deutschland längst nicht mehr unter den 10 besten Nationen weltweit. Und das ist, glaube ich, schon ein guter Parameter, der uns zeigt, wir haben ein soziales und strukturelles Problem, das man vernünftigerweise ändern sollte.
Lassen Sie uns über Ihr aktuelles Business sprechen. Wir haben uns ja heute getroffen, um über den Bereich Longevity etwas mehr zu erfahren. Zunächst würde mich Ihre Definition von Longevity interessieren.
Ich hadere ein wenig mit der Begrifflichkeit, auch wenn ich verstehe, dass ein Begriff manchmal notwendig ist, um eine Idee einfacher und schneller kommunizieren zu können. Longevity beschreibe ich als ein längeres, besseres Leben, wobei die Betonung für mich vor allem auf ein besseres, was hier meint, gesünderes Leben liegt. Nicht unbedingt, dass ich jetzt glaube, 150 oder 200 Jahre alt zu werden. Das ist zumindest für jemanden in meiner Generation nicht unbedingt das Erstrebenswerte, sondern ich glaube, die letzten Lebensjahre, die uns vergönnt sind, in einer guten körperlichen und geistigen Konstitution führen zu können, das sollte das Erstrebenswerte sein. Ich sehe Longevity eher als Synonym für etwas, was wir aus der Medizin herauskommend als präventive Medizin beschreiben würden oder präventives Gesundheitssystem. Das heißt, wir wollen vorbeugen, dass Probleme entstehen und nicht erst den diabetischen Fuß oder das gangrenöse Bein behandeln zu müssen, sondern besser zu verhindern, dass es überhaupt dazu kommt. Und wenn wir darüber reden, dass wir sagen, vielleicht ist Longevity zumindest in der heutigen Zeit, und das wird es auch für die nächsten 30 bis 40 Jahre sein, eher Prävention von Problemen ist, dann kommen wir unmittelbar auch zu der Thematik, dass wir uns fragen müssen, ist die Medizin der letzten 30, 40 Jahre, die teilweise sehr unidimensional ist, also ich habe ein Problem, das ist meine Lösung, ob das noch richtig ist und ob wir nicht längstens einen Transformationsprozess brauchen, der uns erlaubt, die Innovation, die in den letzten 20 Jahren entwickelt wurde, wo wir aber doch immer langsamer werden, Innovation auch in die Medizin hineinzuführen, ob vielleicht dieser Transformationsprozess hin zu Prävention beschleunigt werden kann, wenn wir es zulassen, ein Wort wie Longevity zu nutzen. Denn Longevity hat etwas zu tun mit Motivation Einzelner, etwas an ihrem Leben zu ändern. Und das ist immer die Voraussetzung für ein gutes und auch bezahlbares Gesundheitssystem.
Die Veränderung des Lebens, also der berühmte Lifestyle Change, das ist ja der heilige Gral gewissermaßen. Ja, Menschen dazu zu bringen, liebgewordene Tätigkeiten zu verändern. Es gibt ja den Spruch von William Osler, das Einzige, was den Menschen von Tieren unterscheidet, ist der Wille, Medikamente zu nehmen. Das heißt, bevor ich joggen gehe, werfe ich dann doch vielleicht lieber einen Lipizzenker ein oder sowas. Wie schaffen wir das? Oder was ist die Idee für Longevity, Lifestyle Changes voranzubringen?
Also ich glaube, es muss die Mischung vielleicht von drei Kernkomponenten sein. Die erste Kernkomponente, ich muss besser verstehen, worüber geredet wird. Es reicht heute für Motivation nicht mehr aus, zu sagen, das macht man so, sondern komplexe Zusammenhänge kann ich am ehesten dann für mich selber anwenden, wenn ich sie zumindest ansatzweise in der Bedeutung und der Herangehensweise in der Konsequenz verstehe. Das heißt, Bildung ist ein zentrales Thema für mich. Das Zweite, was wir als Actionability bezeichnen, Veränderungen, Maßnahmen müssen für mich nachvollziehbar auch eine Konsequenz, im Idealfall eine positive Konsequenz für mich haben. Ich sage da immer gerne, die Motivation, wenn ich übergewichtig bin, Gewicht abzunehmen, ist, wenn ich die ersten 2 Kilo erfolgreich abgenommen habe. Das ist die beste Motivation für mich, weil ich sehe, ich habe etwas getan und es hat eine Konsequenz gehabt. Das führt unmittelbar zum dritten Punkt. Ich muss in der Lage sein, Veränderungen auch messen zu können. Und das ist natürlich in unserer sehr kurzlebigen Zeit, wo wir eher danach trachten, etwas zu tun und unmittelbar dann die Konsequenz zu sehen, eine der großen Herausforderungen. Longevity oder präventive Gesundheitsmaßnahmen denken in Dekaden, nicht in Minuten, nicht in Stunden, nicht in Tagen, nicht in Wochen und Monaten, sondern in Dekaden. Das heißt, ich muss mich eben genau deswegen heute motivieren, weil ich daran glaube, dass es in 10 oder in 20 Jahren eine Konsequenz hat. Und dafür brauche ich die Messbarkeit. So denken wir in einer psychologischen Welt der Motivationsfähigkeit. Ich möchte etwas messen können, das mir einen Indikator gibt, dass es in der langen Perspektive einen positiven Effekt für mich hat. Nichts anderes tun wir heute ja in der Medizin, indem ich sage, halte deinen Blutzucker normal, dann hast du in 10 oder 20 oder 30 Jahren eben kein metabolisches Syndrom, du hast keine atherosklerotischen Veränderungen. Aber dieser Zusammenhang, einen Wert zu messen und daraus eine Ableitung in der Zukunft zu machen, funktioniert eben nur, wenn ich die Bildung habe, das Verständnis habe und auf der anderen Seite auch einen Messwert, das kann auch die Reduktion des Körpergewichtes sein, der mir zeigt, mein Handeln hat eine Konsequenz.
Was macht und wie heißt Ihr gegenwärtiges Unternehmen?
Biolytica ist ein Unternehmen in der Schweiz gegründet, von Kollegen vor ungefähr 2 Jahren. Ist ein Unternehmen, das sich 2 wesentliche Elemente der Longevity oder der präventiven Gesundheitsmaßnahmen aufs Schild geschrieben hat, aufs Revers geschrieben hat, nämlich das, was ich bereits erwähnt habe, Bildung und Information. Und das in Kombination mit einer zweiten Herausforderung. Wir wissen, dass wir heute mehr oder weniger alles messen können. Ich komme jetzt aus den letzten 30 Jahren sehr stark aus der Genetik. Es ist überhaupt gar kein Problem mehr technisch heute, die gesamtgenetische Information meines Körpers zu messen. Zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Ich würde vorhersagen, in den nächsten 3 bis 4 Jahren wird der Preis für die Analyse der gesamtgenetischen Information meines Körpers, das nennen wir das Genom, wird vermutlich bei $100 liegen. Vielleicht auch schon niedriger. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo es überhaupt gar keine technische Herausforderung mehr darstellt, für den, der es kann, Daten zu erstellen. Aber die technische Herausforderung ist, diese komplexen Daten auch so zu kommunizieren. Und das ist neben der Bildung und der Ausbildung das zentrale Element, die Kommunikation, dass sie verständlich gemacht werden können und dass sie eben auch eine Konsequenz haben. Ich bringe hier gerne immer ein Beispiel, das ist das Thema der sogenannten Pharmakogenetik. Das bedeutet, wir können für ungefähr 70% aller Medikamente heute längstens für jeden einzelnen präzise messen, damit vorhersagen, ob er vielleicht die doppelte Menge von Aspirin braucht oder ob er vielleicht die halbe Menge des Blutverdünners braucht, weil der Stoffwechsel dieser Medikamente basiert auf bestimmten Mutationen in unserer genetischen Information. Diese Mutationen können wir messen. Das heißt, ich kann für jeden einzelnen sagen, du bist mit 500 Milligramm Aspirin unterdosiert oder mit 500 Milligramm Aspirin überdosiert. Wir kennen die Technologie, wir kennen die Konzeption dazu seit ungefähr 10 bis 12 Jahren. Es hat sich so gut wie nicht durchgesetzt in der modernen Medizin. Nicht, weil es zu teuer ist, es kostet heute wirklich nur wenig Geld, sondern 99,9% der Ärzte sind überfordert in der richtigen Interpretierbarkeit und dem Verständnis der komplexen Daten, die wir einfach produzieren können. Das heißt, neben Bildung ist das Thema der Kommunikation Und die Kommunikation basiert auf einer zulässigen Vereinfachung von komplexen Zusammenhängen, eine zentrale Voraussetzung. Und genau das macht das Unternehmen Biolytica, indem sie eine digitale Plattform entwickelt hat, wo wir komplexe Daten so aggregieren, ähnlich wie einem Dashboard im Auto, das mir auch im Zweifelsfall nur anzeigt, wenn die Bremse ein Problem hat oder die Ölflüssigkeit nicht mehr ausreichend oder der Motor zu heiß wird. Ansonsten vertraue ich darauf, dass das Auto läuft, egal ob ich es verstehe oder nicht verstehe. Ich muss aber erst reagieren, wenn das Dashboard mir ein Problem anzeigt. Und die gleiche Herangehensweise hat das Unternehmen entwickelt, indem es sagt, ich aggregiere sehr komplexe Daten, zeige aber nur, wenn es ein Problem gibt. Und ein Problem wird dann angezeigt, insbesondere wenn es eine Actionability hat, also eine Handlungskonsequenz, damit der Einzelne für sich die Ableitung daraus machen kann. Das heißt Vereinfachung, Simplification, angemessene Kommunikation basierend auf einer Bildung, Ausbildung, Weiterbildung sind die zentralen Elemente dieser digitalen Plattform.
Ich möchte mal bei dem Beispiel Auto bleiben. Das heißt ein Dashboard, also das Armaturenbrett, das dient ja genau dazu, dass ich sehe, ist der Reifendruck noch in Ordnung. Oder ich habe einen Tesla, ja, da ist das ja alles schön auf diesem Tablet in der Mittelkonsole. Da sehe ich den Reifendruck, da sehe ich, wie viel Strom noch dran drin ist, wie weit ich komme und andere Dinge werden mir da angezeigt. Ich kann sogar Fernwartung machen lassen, indem ich das an meinen Tesla-Händler schicke und der dann sagt, ich schalte mich da mal drauf und schau mal nach oder ich kriege ein Software-Update und dergleichen. Das ist ja so eine Vision, die ich da höre. Ich habe ein Dashboard, da kriege ich als Patient, dann da leuchtet was auf, was weiß ich, der HbA1c ist erhöht und dann kann ich das an meinen, an den Hausarzt oder Diabetologen, Internisten meines Vertrauens weiterleiten. Der sollte dann in der Lage sein, wie der Kfz-Mechaniker in der Werkstatt, das auszulesen und dann sollte er in der Lage sein, da entsprechend drauf zu reagieren. Da haben wir ja häufig ein Kompatibilitätsproblem. Weil diese Auslesewerkzeuge ja nicht funktionieren. Das heißt, der Arzt kriegt vielleicht diesen Wert und okay, alles klar. Was bedeutet das? Und was bedeutet das in der Konsequenz, wenn ich zum Beispiel sehe, ich habe eine Zytochrom P450-Induktion hierfür oder dort für, dass ich nicht auf Standardmedikamente reagiere oder dass meine Standardmedikamente anders dosiert werden müssen. Das haben wir ja vor einiger Zeit mit der Teva zum Beispiel auch schon gemacht, wo wir die Methode zum Thema 3D-Druck von Medikamenten entwickelt haben. Weil da die Idee war, ich dosiere die Medikamente nur in dieser Höhe auf, dass die Menschen eine Wirksamkeit haben. Alles, was überschüssig ist, führt ja möglicherweise nur zu Nebenwirkungen. Was aber wiederum dazu führt, dass ich als Arzt, Ärztin in der Lage sein muss, Medikamente unterschiedlich zu dosieren. Da brauche ich wahrscheinlich auch einen digitalen Companion, die künstliche Intelligenz oder sowas, die mich da in die Lage versetzt. Plus, dass ich als Apotheke in die Lage kommen muss, das zu konfektionieren, sodass ich Mass Customized Medication habe. Plus, und das ist dann der dritte Teil der Trias, dass das auch finanziell attraktiv sein muss. Denn wenn ich alles über Rabattverträge abdecke, wo eine Packung eines Acetylsalicylsäure nur einen Cent kostet, dann kann das immer nur unwirtschaftlicher sein, als wenn ich das Massenkonfektioniere. Aber das ist so ein bisschen die Vision, die jetzt mal in Toto gesprochen hinter Ihrem Unternehmen dann hängt, oder? Wenn man das einbaut in die Versorgung.
Also das ist definitiv eine der Facetten. Ich würde sagen, jetzt vielleicht nicht die ganz prioritäre Facette, dass wir Medikationen konfektionieren. Ich meine, jede Tablette kann man halbieren, man kann sie vierteln, die meisten zumindest. Es hat ein bisschen noch einen anderen Schwerpunkt und das ist der Schwerpunkt, dass wir weg müssen in der Unidimensionalität unseres medizinischen Denkens. Was meint das? Es meint, ich messe heute als klinisch tätiger Arzt Blutzucker, Cholesterin, einen Leberwert, einen Herzwert, einen Muskelwert und mache aus dem einzelnen Wert eine Ableitung. Die Technologie ist viel weiter, die Medizin ist viel weiter. Wir können heute ohne jegliches Problem, ich habe es bereits erwähnt, die Gesamtheit aller genetischen Informationen analysieren. Damit kann ich für ungefähr 1,5-2% in der Normalbevölkerung relevante Aussagen einer Risikokonstellation bereits heute ableiten. Mein typisches Beispiel ist der sogenannte Angelina Jolie-Effekt. Jeder, glaube ich, kennt die Geschichte. Vor 6-7 Jahren ist Angelina Jolie an die Presse gegangen und hat mitgeteilt, wegen Brustkrebsfällen bei ihr in der Familie hat sie sich genetisch testen lassen. Sie hatte eine Mutation in dem BRCA1-Gen, dem BRCA1-Gen, wie wir es nennen. Und mit dieser Mutation war es klar, dass sie mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit in den nächsten 5 Jahren Brustkrebs entwickeln wird. Das war für sie eine frühzeitige Information, noch im Zustand der Gesundheit. Damit konnte sie eine informierte Ableitung und Entscheidung für sich treffen. Und das hieß für sie, ich lasse das Brustgewebe entfernen, mache eine Aufbauplastik und reduziere damit das Risiko von Brustkrebs von 100% auf nahezu 0%. An dem Fall, finde ich immer, konnten wir 2 Phänomene gut lernen. Erstens, die Informiertheit ist eine der zentralen Voraussetzungen, um Entscheidungen zu treffen. Wenn ich nicht informiert bin, treffe ich meistens keine Entscheidung oder zumindest solche mit einem hohen Risiko, dass sie falsch sind, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat die frühe Testung dazu beigetragen, dass ich eine Entscheidungsgrundlage hatte, also eine Rationalität, die wir immer in der Medizin fordern sollten, wenn wir Empfehlungen für eine Therapie oder für eine Maßnahme aussprechen. Und die Genomsequenzierung, die Gesamtheit der genomischen Information, ist nur ein Beispiel. Wir können das heute ganz genauso für die Eiweiße, für die Proteome, für die Proteine machen, wie wir es nennen. Wir können es auch für einen Botenstoff machen, der die Erbinformation in Proteine umsetzt. Das ist die RNA. Das nennen wir dann die Transkriptomanalyse. Das heißt, alle diese Technologien liegen heute auf dem Tisch. Wir können sie für relativ wenig Geld heute schon durchführen und der Preis wird Gott sei Dank immer günstiger. Wir haben aber die große Herausforderung, dass wir noch nicht so weit sind, die adäquate und richtige Interpretation dieser komplexen Daten auch durchführen zu können. Deswegen ist eine der Herangehensweisen auch des Unternehmens Biolytica, dass wir sagen, wir wollen auf der einen Seite Rationalität, messbare Rationalität, in ein Thema der präventiven Medizin, der Longevity, eintragen. Wir wollen aber auch beitragen dazu, dass wir insbesondere die Interaktion der verschiedenen biologischen Systeme, Eiweiße, Botenstoff, Erbinformationen, Stoffwechselprodukte, wir wollen die Rationalität der Interpretierbarkeit erhöhen und damit zunehmend besser eine Aussage über die Zukunft treffen zu können. Und zwar eine Aussage, die im Idealfall immer eine Handlungskonsequenz hat. Das kann manchmal darin sein, mach mehr Sport. Dann ist wieder die Frage der Motivation das entscheidende Thema. Es kann aber auch absolut daran bestehen, dass wir sagen, es muss eine Operation durchgeführt werden oder es muss ein Medikament eingenommen werden oder wir müssen zukünftig auch bestimmte Stoffe, die vielleicht in nicht ausreichender Konzentration im Körper vorhanden sind, entweder Fehlernährung oder andersformige Ernährung, dass wir diese dann ergänzen müssen.
Das heißt, wenn ich das mal in so einer historischen Kontext aufbauen kann, wir sind oder waren lang im Zeitalter der Prescriptive Medicine, also wir haben eine Verschreibung bekommen. Jetzt kommen wir in das Zeitalter der Predictive Medicine, da wird was passieren. Und was Sie mit Angelina Jolie gesagt haben, ist ja Preemptive Medicine. Also nicht nur, ich kann es dir wörtlich sagen, sondern du kannst auch was dagegen tun. Also es ist kein Schicksal wie Parkinson beispielsweise, das, wo wir noch möglicherweise im Bereich der Predictive Medicine, so man sagen, du könntest es kriegen, herzlichen Glückwunsch, wir wissen nicht genau, was wir tun können. Und dem zugrunde liegt ja, dass wir Daten gesammelt haben, dass wir aus diesen vielen Daten wissen, wie wir extrapolieren auf eine Zukunft. Und wir bewegen uns in der Medizin auch von der eminenzbasierten Medizin des einzelnen Chefarztes über die evidenzbasierte Medizin der kleineren Gruppen in eine emergenzbasierte Medizin. So, ich stelle mir meinen Vogelschwarm vor als Datenpunkt. Ja, und ich habe nicht nur ein kleines Fenster von 1000 Vögeln, sondern ich gucke mir den gesamten Schwarm an und sehe gewissermaßen auch die Dynamik dieses Schwarms. Ja, also ich komme immer mehr an eine Approximation der Abbildung der Wirklichkeit. Ja, von der Wahrheit, die Chefarztwahrheit, die eminenzbasierte Medizin, die Wahrheit des IQWiGs als evidenzbasierte Medizin, die Wahrheit kongruent zur Wirklichkeit. Kann man das so sehen?
Ja, das ist eine sehr schöne Beschreibung. Wie immer im Leben wird es die kluge Mischung aus all den Facetten sein in der Zukunft. Denn als Mediziner, glaube ich, wissen wir nicht alles, was wir am Ende hoffentlich als guten Ratschlag, gute Empfehlung oder gute Therapie aussprechen, hat unbedingt immer eine Evidenz. Es gilt auch nach wie vor immer noch das subjektive Bauchgefühl als wesentliches Element. Das wollen wir hier aber vielleicht nicht vertiefen in der heutigen Diskussion. Insofern ist es absolut richtig, wir sind heute in einer Situation, dass wir komplexe Systeme nicht nur anwenden können, sondern wir können sie auch zusammenführen. Damit leisten wir zwei wesentliche Beiträge. Auf der einen Seite verstehen wir die Biologie vieler Prozesse deutlich besser und auf der anderen Seite können wir aus dem besseren Verständnis auch eine bessere Ableitung für jeden Einzelnen machen. Das biologische System von uns allen ist immer unterschiedlich. Was wir in der Vergangenheit tun mussten, ist Mittelwerte zu bilden. Also wir haben eine Kohorte von 100, von 1000, von 10.000 Individuen uns angeschaut und haben gesagt, im Mittel ist die 1,78 Meter groß. Dass es aber jemand gab, der 1,24 Meter oder auch jemand von 2,10 Meter groß war, mussten wir notwendigerweise in dieser Phase der Entwicklung der Medizin ignorieren. Heute können wir für jeden dieser Einzelnen, 1,24 Meter, über 2 Meter, eine adaptierte, exakte Vermessung durchführen der biologischen Systeme und eine schon deutlich bessere und zukünftig kontinuierlich besser werdende Aussage leisten, welches Risiko der Einzelne hat, was man tun kann, um das Risiko zu reduzieren oder das Risiko vielleicht ganz auszuschließen. Und damit, und da schließt sich dann der Kreis wieder zur Longevity-Thematik, zukünftig über einen längeren Zeitraum auch ein gesünderes Leben führen zu können.
Vielleicht eine abschließende Frage auf einer Metaebene. Ich habe mal mein Genom analysieren lassen bei 23andMe und habe dann festgestellt, dass ich eigentlich sowas wie eine europäische Straßenmischung bin. Also französisch, britisch, italienisch, alles Mögliche. Was total spannend ist. Mhm. Ja, und was auch sinnvoll ist, wenn ich mir überlege, Zeiten der Völkerwanderung und die Tatsache, dass es Sozialstaaten gab, in denen die Leute fixiert waren, darauf in diesem System zu bleiben, das ist ja eher eine Erfindung der Neuzeit. Jetzt übertragen ist ja, kann uns die Genetik, die ja offenbar auch erkannt hat, dass Diversität wichtig ist, weil Diversität uns dann dazu hilft, dass wir Resistenzen zum Beispiel entwickeln, besser leben können, unsere Nachkommen besser leben können. Kann uns Genetik nicht auch vor politischer Torheit schützen, wie zum Beispiel diese Fabulierung der blonden Bestie oder einer wie auch immer gearteten genetischen Reinheit? Also ich will drauf auf, kann Wissenschaft nicht jetzt auch einen Beitrag leisten, zu sagen, guck mal, Diversität ist wichtig und du bist auch nicht selber so rein, wie du von dir vielleicht denkst, dass du es seist. Und das ist auch gut und richtig und wichtig so, denn nicht nur hast du Neandertaler-Genom, sondern du hast möglicherweise auch viel anderes Genom in dir drin, von dem du eigentlich gar nicht weißt, dass du es hast. Und das ist richtig und wichtig so.
Das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ich muss vielleicht eine kleine Nuance richtigstellen. 23andMe macht keine Genomsequenzierung. Ich erwähne das deswegen, weil es auch wichtig ist, dass wir uns etwas in der Terminologie schärfen und Genetik eben nicht gleichsetzen mit Genetik, sondern es gibt verschiedene Methoden, es gibt verschiedene technologische Herangehensweisen, die alle teilweise ihre Berechtigung haben, unterschiedlich teuer, unterschiedlich günstig sind, aber die wenigsten führen im Moment bereits eine Genomsequenzierung durch. Ich bin jemand, der sich sehr klar dafür ausspricht, dass wir zumindest einen gesellschaftlichen Diskurs zulassen, dass wir nicht auch in der Zukunft vielleicht das Neugeborenen-Screening basierend auf einer Genomsequenzierung machen. Neugeborenen-Screening bedeutet ja, im Moment messe ich typischerweise am dritten, vierten Tag nach der Geburt bestimmte biochemische Parameter beim Neugeborenen und damit eine Aussage zu treffen, hat dieses Kind ein Risiko, eine bestimmte typischerweise Stoffwechselerkrankung zu entwickeln. Das können wir durch eine genetische, vor allem eine genomische Analyse viel, viel, viel präziser, viel umfangreicher, viel kostengünstiger auch, wenn wir uns die Gesamtheit der erfassbaren genetischen Probleme anschauen, als wir es heute mit der biochemischen Analyse tun. Also wir müssen uns in der Terminologie bewusst sein, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Tests und manchmal ist hier etwas Verwirrung dann auch in der Diskussion, die dazu beiträgt, dass wir keine sehr zielgerichtete Diskussion darüber führen. Was wir aus der genomischen Analyse aber feststellen, und da haben Sie völlig recht mit Ihrer Frage, wir sind alle, wenn man es genetisch betrachtet, immer eine Mischung ganz unterschiedlicher Herkunftsländer, Rassen, Ethnizitäten, wie wir immer bevorzugen, es zu benennen. Und die Biologie hat in allen Systemen gezeigt, dass Monokulturen anfällig sind, Probleme haben und nie zu den besten, wenn wir es jetzt mal auf die Agrarwissenschaft übertragen, zu den ertragreichsten Kulturen gehören. Deswegen, es ist völlig klar, dass der Prozess des Zulassens von Veränderungen hat manchmal Risiken, führt aber in der Kontinuität des biologischen Systems, auch der Evolution, immer zu einer besseren Lösung als der Glaube, es gibt die beste Rasse oder es gibt die beste Bevölkerung im Vergleich zu anderen. Das ist ein Irrglaube, er ist fehlerhaft, er ist durch nichts zu begründen und die Biologie hat immer gezeigt, dass das falsch ist. Und wenn man diese Aussage auch zulässt und sie ist gut begründbar wissenschaftlich, dann ist es völlig richtig, trägt plötzlich auch das Verständnis, oh, ich habe ja auch 10% ungarisch, 5% afrikanisch, 10% mongolische DNA in mir, vielleicht auch bei dem einen oder anderen zu einem besseren Verständnis, dass genau die biologische Diversität das Beste ist, was der Natur und der Biologie heute einfallen kann, im Sinne der Weiterentwicklung der Menschheit auf der einen Seite, aber auch der Akzeptanz des anderen Seins. Und da leistet Genetik große Beiträge. Sie haben die Heterogenität und die Diversität erwähnt. Wir können heute Genetik nur deswegen so gut interpretieren, weil wir eben die Diversität aus anderen Bevölkerungen, anderen Ethnizitäten immer mehr auch in unsere Modelle einfließen lassen.
Abschließende Frage noch zu Biolytica, zum Service. Sie haben es gerade gegenübergestellt, 23andMe, Snippet-Analyse, also kein vollkommenes Genom. Spannend ist ja, dass ich als europäischer Nutzer nicht auf alles Zugriff habe, was mir angeboten wird, beispielsweise prädiktive Modelle für neurodegenerative Erkrankungen und dergleichen. Ist das bei Biolytica anders oder braucht man, wenn man den Service in Anspruch nimmt, dann Leitung durch ärztliches Personal oder kann ich hier dann auf eine Website gehen und mir angucken, so und so ist mein Risiko für Parkinson, Alzheimer, Multiple Sklerose etc.?
Also, sehr vielschichtige Frage, vielschichtige Antworten. Ich versuche es möglichst zu vereinfachen. Wir müssen zum einen hinkommen, dass der Einzelne für sich ein Mindestmaß an Informationen zugrunde liegen hat für eine Entscheidung. Das heißt, dass er informiert ist, warum er eine Entscheidung trifft oder sie nicht trifft. Was meine ich damit? Information ist immer ein zentrales Element bei sensitiven Themen und medizinische Themen sind in aller Regel für uns selber von Bedeutung und damit auch sensitiv. Deswegen halte ich es nach wie vor durchaus für richtig, dass wir das Angebot unterbreiten für jeden Einzelnen, der Informationen möchte, aus Expertenmund und vielleicht nicht unbedingt von Dr. Google, dass ihm diese Information auch angeboten wird und er auch einen Zugang zu Informationen hat, inklusive eines direkten Gesprächs mit einem Arzt, der über die Informatik über die Thematik ausreichend informiert ist. Das sehen im Wesentlichen ja in fast allen europäischen Ländern die sogenannten Gendiagnostikgesetzgebungen vor. Das ist insbesondere, wenn es um die Frage geht, habe ich ein Risiko oder eine Veranlagung für eine bestimmte Erkrankung? Im Gegensatz, ich habe bereits Beschwerden und ich muss eine Diagnose für die Ursache dieser Beschwerden erstellen. Da unterscheiden wir sehr deutlich. Also in der Thematik der präventiven Testung sollte jeder die Möglichkeit haben, Informationen zu bekommen und wir müssen ihm die auch anbieten und das sehen die Gendiagnostikgesetzgebung eben auch alle vor. Viele der Gendiagnostikgesetzgebungen, da ist Deutschland durchaus, ich glaube, in einem nicht ganz glücklichen Sinne Vorreiter, haben allerdings den nächsten Schritt gegangen, indem sie gesagt haben, ich schätze das Recht auf Nichtwissen höher ein als das Recht auf Wissen, was ich eine sehr gefährliche Entwicklung erachte. Sie konterkariert unser Recht auf Bildung, sie konterkariert auch, wenn ich den Eindruck habe, dass ich ausreichend informiert bin, für mich auch eine persönliche Ableitung machen zu können. Ich müsste heute viel mehr darüber reden, zu sagen, ich habe ein Recht auf Wissen, wenn ich ausreichend informiert bin, mit diesem Wissen dann auch umzugehen. Und ich glaube, das ist die Entwicklung, wo wir hin müssen. Insbesondere die nicht-europäischen Länder haben viel stärker das Recht auf Wissen, das sie propagieren, als das Recht auf Nichtwissen. Trotzdem glaube ich auch als Neurologe und jemand, der seit 30 Jahren Neurogenetik macht, dass es durchaus auch hier bestimmte Grenzbereiche gibt. Die können wir im Einzelfall überschreiten, wenn das ausreichende Wissen auch vorliegt. Was bedeutet das? Möchte jeder unbedingt wissen, dass er vielleicht im Alter von 40 oder 50 Jahren an einer derzeit nicht heilbaren Demenz-Alzheimer-Erkrankung leidet? Nein, das möchte nicht jeder wissen. Aber der, der es vielleicht wissen möchte und der, der für sich in Anspruch nimmt, dass er ausreichend aufgeklärt und informiert wird, dem sollten wir es nicht verwehren, dass es auch tun kann. Ich bringe hier immer gerne das Beispiel, wenn ich ein 25-jähriger dynamischer Firmengründer bin, weiß ich, wenn ich eine Firma gründe, dass ich mich vielleicht für die nächsten 15 bis 20 Jahre verschulde, weil ich hoffe, in 20 Jahren dann die Ernte einzufahren, der Arbeit der zurückliegenden 15 bis 20 Jahre. Da hat es für mich einen Einfluss, wenn ich weiß, dass ich vielleicht mit hoher Wahrscheinlichkeit im Alter von 35 oder 40 Jahren eine in dem Moment unheilbare Erkrankung entwickle. Habe ich das Recht, als Gesetzgeber dem Einzelnen dieses Wissen zu nehmen? Ich glaube nicht. Und hier haben wir nach wie vor eine große Notwendigkeit des gesellschaftlichen Diskurses, damit wir stärker akzeptieren, die Möglichkeiten bestehen sowieso. Der Einzelne, der besser ausgebildet ist, geht dann eben in die USA oder geht nach Korea oder Taiwan und bekommt sowieso die Aussagen, die er gerne möchte. Und da, glaube ich, wird es auch unsozial, denn typischerweise ist es nicht jeder Einzelne, der diesen Zugang hat, sondern es sind eben die etwas Vermögenderen, die etwas besser Gebildeten, die sich diese Wege auf jeden Fall suchen. Was das bedeutet aus meiner Sicht ist, wir brauchen eine transparentere Diskussion in der Gesellschaft. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Diskurs, der nur aus Aufklärung und Bildung bestehen kann. Und wir müssen akzeptieren, dass die Technologien zur Verfügung stehen. Und jede Technologie, die zur Verfügung steht und die einen Beitrag leistet, wird irgendwann auch eingesetzt werden.
Abschließende Frage noch zu einem Kostenpool. Sie haben es gerade angesprochen. Das Programm, das Sie anbieten, eine Genanalyse plus entsprechende Beratung, das wird wahrscheinlich nicht von den Kassen erstattet werden. Das heißt, wie viel schlägt das ins Kontor?
Ich würde es im Moment nicht reduzieren auf die reine Genomsequenzierung. Das ist eine Facette der Analytik. Ich hatte erwähnt, dass der deutliche Mehrgewinn kommt, wenn wir alle biologische Ebenen zusammenführen, also die Eiweiße genauso wie die Botenstoffe, genauso wie auch die Untersuchungen der Bakterien, die in unserem Darm sind, oder auch bestimmte Veränderungen der Information, der DNA-Information. Hier sprechen wir von Epigenomics. Wenn Sie sich dieses Gesamtpaket anschauen, können Sie heute inklusive einer guten Beratung und inklusive auch einer ärztlichen Betreuung den Zugang zu diesen Techniken für ungefähr 5.000 Euro bekommen. Das ist ein immer noch sehr teurer Preis für eine derartige Leistung. Wenn wir uns auf der anderen Seite aber überlegen, wie viel Geld Gesundheitssysteme teilweise, wie aber auch teilweise privat, für deutlich weniger sinnhafte und informative medizinische Maßnahmen ausgegeben werden, relativiert sich das etwas. Und auf der anderen Seite wissen wir, und das ist ein guter Trend, den wir in allen diesen Technologien in den letzten 20 Jahren gesehen haben, die Technologien werden immer günstiger. Das heißt, ich würde vorhersagen, hatte es vorhin bereits erwähnt, was die reine Genomsequenzierung angeht, dass vermutlich alle diese Analysen, wenn wir sie uns als Kompendium anschauen, in den nächsten 3 bis 4 Jahren wahrscheinlich eher bei 2.500 Euro liegen werden und dann vielleicht nochmal in 3 bis 4 Jahren dann wahrscheinlich unter 1.000 Euro. Das heißt, die Bezahlbarkeit wird ein immer geringeres Problem und mit einer immer besseren Interpretierbarkeit der Daten bin ich absolut überzeugt, dass auch immer mehr Gesundheitsanbieter, das können Krankenkassen sein, das können Versicherungen sein, aber auch andere Institutionen, in den nächsten Jahren diese Analyse mit in ihr Leistungsportfolio aufnehmen werden.
Die Zukunft der Prävention in der Longevity-Forschung sieht vielversprechend aus. Mit fortschreitenden Technologien und einem tieferen Verständnis unterschiedlicher Einflussfaktoren werden wir noch bessere Werkzeuge zur Übung haben, um Krankheiten zu verhindern und unsere Lebensspanne zu verlängern. Zurück in die Longevity-Praxis. Es klingelt das Telefon. Ruth Bialowons ist dran. Sie habe jetzt ein paar Mal versucht, mich zu erreichen. Naja, busy lifestyle, sage ich. Also, sie habe jetzt die ersten Labor- und Auswertungen erhalten und wolle gleich etwas durchgeben. Ich solle unbedingt Vitamin B-Komplex Nahrungsergänzungsmittel nehmen, dazu noch Omega-3-Fettsäuren und auf jeden Fall Calcium und Vitamin D. Das seien die Werte, die auf jeden Fall auffällig seien und an die man ran müsse. Gleich hochdosiert am besten. Den Rest sprechen wir dann bei ihr vor Ort. Okay, wo bekomme ich das Zeug her? Internet? Versandapotheke, denke ich. Mir fällt noch der Fitnessshop in der Fußgängerzone ein, mit den ganzen Proteinen und so. Ob es da sowas gibt? Vitamin B, Komplex, Omega-3-Fettsäuren? Wenn ich in die Apotheke gehe, dann haben die das wahrscheinlich nicht da, was Ruth mir hier gerade durchgegeben hat. Okay, Online-Apotheke also. Ich beruhige mich selbst, indem ich sage, aber das nächste Rezept hole ich bei der Apotheke vor Ort dann wieder ab. Habe ich dann auch gemacht. Rathausapotheke, Kaiserapotheke und Adlerapotheke beglückt. Die Online-Bestellung ist zwar eigentlich simpel, aber das Angebot erschlägt mich. Was nehme ich jetzt? Welchen Hersteller? Wer kann denn was? Wo kommt das Zeug her? Was ist da drin? Ein befreundeter Arzt hat mir erklärt, dass Omega-3-Fettsäure eben nicht gleich Omega-3-Fettsäure sei und dass in den ganzen Präparaten eben auch noch Dinge drin seien, die man nicht wolle. Schwermetall, Quecksilber, Cadmium und so weiter. Ich stehe im Regen, orientiere mich am Preis. Nicht zu billig, nicht zu teuer, irgendwo in der Mitte. Lese Bewertungen, schaue mir Inhaltsstoffe an. Aha, aus veganen Algen und 505-Sterne-Bewertungen. Klingt ja nicht schlecht. In den Einkaufswagen also damit. Am Ende klingelt die Kasse bei 146 Euro und zwei Tage später die Post an der Haustüre. Neutral verpacktes Paket, mein Longevity-Dealer hat geliefert. Szenenwechsel. Ruth Bialowons nimmt sich Zeit. Meine Ergebnisse liegen nun vor. So von Arzt zu Ärztin möchte ich wissen, wie es um meine Longevity-Reise steht. Was sagen die Ergebnisse?
Wunderbar. So, guck mal, ich habe dir hier noch Wasser eingeschenkt auf den Schluck.
Immerhin kein Riechsalz.
Nee. Auch kein Chlorophyll oder Chloroform oder sowas. Genau, also strategisch gehen wir jetzt quasi von grob zu fein.
Ja.
Das heißt, wir gucken uns jetzt so die allgemeinen Werte an, die so, ich sag jetzt mal, der klassische Hausarzt in der Regel auch misst. Und dann kommen wir immer tiefer ins Detail. Weil wir wollen ja wissen, was passiert eigentlich darunter, weil die meisten offiziellen Werte einfach oberflächlich zwar in Ordnung erscheinen, aber wir daraus nicht schlussfolgern können, dass darunter auch alles okay ist. Wir fangen immer mit den Eiweißen an und da gucke ich grundsätzlich erstmal auf das Gesamteiweiß. Eiweiß ist super wichtig, damit sich im Prinzip im Körper alle Strukturen bilden können, Muskulatur, aber auch Enzyme und das Immunsystem. Und deswegen siehst du hier, die ersten vier sind Immunglobuline, also Immunzellen, die IgE sind erhöht. Also das heißt, bei einer allergischen Diathese, Heuschnupfen, irgendwas, wogegen ich allergisch bin, können die erhöht sein. Ist das bei dir so?
Ist so. Genau.
Das passt.
Ich war jetzt nicht aktiv, also ich bin sonst auf Gräser allergisch. Mhm. Ist das immer nur erhöht, wenn gerade was aktiv ist? Oder?
Sagen wir mal so, die allergische Reaktion kann ja durchaus ganzjährig unterschwellig da sein, bedeutet aber für dein Immunsystem eine Art, ich sag mal, Aufregung. Und das kostet Energie. So, und wenn ich ein bisschen energielos bin vielleicht oder nicht ganz energetisch und mich nicht so total optimal fühle, dann ist es entweder, weil mir die Dinge zur Energieherstellung fehlen oder mein System zu viel verbraucht.
Okay.
So, und wenn ich eine erhöhte Immunaktivierung habe, habe ich grundsätzlich einen hohen Energiebedarf. Das kennt man, wenn man erkrankt ist, also wenn man einen Infekt hat. Ne, dann ist ja das Immunsystem on fire und dann hat das Gehirn quasi einen Schalter, der nennt sich Sickness Behavior. Und dann legst du dich ins Bett und ruhst dich aus.
Verstanden.
Also nach Möglichkeit natürlich. Die meisten ignorieren das. Aber eigentlich ist dieses Sickness Behavior total schlau und das macht müde.
Allergien sind mir durchaus bekannt, allerdings sind momentan keine aktiv. Woher kommen also die erhöhten Werte? Auch hier könnte man tiefer bohren.
Und dann würde man quasi einen IgE-Test machen. Mhm. Man kann pricken, da weiß man aber danach nicht ganz so viel. Da sind ja nur, ne, der Arm ist begrenzt vom Platz. Es gibt aber mittlerweile sehr smarte Laborparameter oder Laborpaneele, wo das IgE dann auf 180 Lebensmittel getestet wird. Und dann habe ich richtig viel gesehen.
Okay, das ist gut. Das
wäre eine Idee.
Finde ich gut, würde ich gerne machen.
Genau, also das heißt, hier wäre sozusagen Allergietest, um herauszufinden, was noch daraus folgt. So, die Verteilung deiner Eiweiße war super. Und jetzt die ganz normalen Werte, Leberwerte. Ja. Alle wunderbar, ne? Leberwerte, die Funktion der Leber. Wir gucken ja immer so ein bisschen genauer hin. Am oberen Rand wir wissen, dass die Leberwerte sich erst dann verändern, wenn 50% noch funktioniert, ist alles okay und darunter kippt es. Und von daher, oberflächlich betrachtet, alles bestens. Hier muss man ein bisschen hingucken, ne, damit quasi nicht die Funktion der Leber beeinträchtigt wird. Noch ist alles in Ordnung. Nierenwerte waren auch wunderbar. Da gucke ich natürlich immer ganz gezielt nochmal auf die Harnsäure. Gibt es da Hinweise auf eine Übersäuerung? Mhm. Aber nicht im esoterischen Sinne, sondern die Harnsäure muss ja im Prinzip abgebaut werden über die Niere. Die funktioniert hier gut, so wie das aussieht. Harnsäure ist aber auch ein Zeichen für oxidativen Stress. Also wenn ich hohen oxidativen Stress habe im Körper, freie Radikale, dann bildet mein Körper Harnsäure, um die abzufangen. Mhm. Und dann kann eine hohe Harnsäure auch Ausdruck von Silent Inflammation, also chronisch schwelender Entzündung und hohen oxidativen Stress sein.
Oxidativer Stress entsteht, wenn schädliche Moleküle, bekannt als freie Radikale, in unserem Körper Überhand nehmen. Diese instabilen Moleküle können Zellen schädigen, was zu Gesundheitsproblemen wie Herzkrankheiten und Krebs führen kann. Normalerweise neutralisiert unser Körper diese Radikale mit Antioxidantien. Wenn jedoch zu viele freie Radikale vorhanden sind, kommt es zu einem Ungleichgewicht, das unseren Körper schädigen kann. Eine gesunde Lebensweise und Ernährung können helfen, diesem Ungleichgewicht entgegenzuwirken.
Die freien Radikale bilden sich tatsächlich in jeder Zelle und können dann von dort aus Entzündungen auslösen, mhm, ja, und müssen dann bekämpft werden. Wir sehen den oxidativen Stress gleich, zeigt er das gleich noch. Okay. So, dann haben wir die Cholesterinwerte. Da, ja, siehst du jetzt kommt es mit Vorsicht zu genießen. Laut der klassischen Vorgaben der Referenzwerte liegst du mit dem Gesamtcholesterin und dem LDL-Cholesterin zu hoch. Mhm. Wärst du vor 4 Wochen hier gewesen, wäre das noch in Ordnung gewesen. Die haben inzwischen die Grenzwerte nochmal abgesenkt nach den neuesten Leitlinien. Okay. Das heißt, LDL sinkt immer weiter. Ja. Für mich interessant ist der Quotient. Mhm. Das heißt, der liegt unter 2 hier sogar. Das ist bombastisch, das ist super. Ich, yeah, hätte den gerne unter 3, also bist du perfekt. Und du hast ein sehr gutes HDL-Cholesterin. So, jetzt der Mythos zu Cholesterin.
Das ist das gute Cholesterin, das andere ist das nicht so gute.
Genau, sagt man, was meint man damit eigentlich? Also das LDL-Cholesterin, das nicht so gute Cholesterin, ist nicht so stabil. Bedeutet, habe ich hohen oxidativen Stress, greifen die freien Radikale dieses LDL an, mhm, und machen das, verändern das entzündlich. Dadurch wird das instabil und klein. Mhm. Was ist die Gefahr? Die Gefahr ist, wenn dann quasi meine Gefäße auch entzündet sind, mhm, kann dieses kleine LDL-Cholesterin in meine Gefäßwände hineinwandern, ah, ja, und macht Arteriosklerose. So, und deswegen wollen wir das nicht. Das ist nicht per se gefährlich, mhm, sondern es geht darum, wie ist der Oxidationsgrad des LDL.
Ist das dann das VLDL oder ist das VLDL wieder was anderes?
Das ist eine Zwischenstufe, mhm, das VLDL, genau, das wird dann zu LDL, aber dann hätte man, wenn wir über das LDL an sich sprechen und es wird verändert, hätte man die LDL-Subklassen, die bestimme ich nicht, aber, ja, ich bestimme ein oxidiertes LDL und schaue mir an, greifen freie Radikale dein LDL an, und ich springe jetzt mal im Befund ein bisschen nach vorne oder besser gesagt nach hinten und kann dir sagen, ja, wir haben hier oxidativen Stress gesehen, mhm, also LDL-Cholesterin wird durchaus von freien Radikalen angegriffen und wir haben auch ein leicht erhöhtes CRP-sensitiv, was quasi zeigt, dass eine Silent Inflammation da ist. Mhm. Jetzt fragen wir uns, warum schafft dein Körper nicht, die Silent Inflammation zu beruhigen?
Warum schafft der Körper also nicht, diese Silent Inflammation zu beruhigen? Zu diesem Thema hatte ich mich bereits erkundigt. Folglich nehme ich nun Nahrungsergänzungsmittel ein in Form von Omega-3, Vitamin-B-Komplex und Calcium.
Weil am Ende des Tages sind die einzelnen Nährstoffe für alle Stoffwechselschritte entscheidend. Mhm. Und zum Beispiel Omega-3 ist ja essentiell, um Entzündungshemmung zu machen, mhm, um Zellreparaturen zu machen, um das Hirn, ja, auch wieder auf Vordermann zu bringen. Neuroplastizität ist ja ein Riesenstichwort, wenn wir über Longevity sprechen. Mhm. Dann wollen wir auch im Alter noch blitzgescheit und schlau sein und nicht mit Alzheimer dahin vegetieren. Mhm. Und dafür brauche ich Omega-3.
Okay.
Und wenn wir uns angucken, dass in der Bevölkerung wirklich ein massiver Omega-3-Mangel herrscht, wenn wir Leute messen, also ich kenne kaum jemanden, der ohne Supplementation einen guten Omega-3-Fettsäurespiegel hat. Ich habe jetzt kürzlich ein Projekt gemacht, da haben wir ungefähr 40 recht jungen, sportlichen Menschen Blut abgenommen. Und die hatten alle ein Thema so ein bisschen mit Energie. Und die hatten alle einen massiven Omega-3-Fettsäuremangel. Keiner von denen war gut versorgt.
Die Omega-3-Pillen sind schon ziemlich groß. Und ich muss ehrlich gestehen, anfangs fühlte ich mich mit meinem Pillen-Vitamin-Cocktail ein bisschen wie eine Oper. Da bin ich anscheinend nicht allein. Da ich aber auf digitale Dinge stehe, habe ich eine unserer Pillboxen in Betrieb genommen. Reminder-System an. Pillen für eine Woche gerichtet. Gute Vorsätze gemacht. Und nach einer Woche die App wieder gelöscht. Ich wurde zum Buchhalter meines eigenen schlechten Gewissens, dass ich lieber Ben & Jerry Chocolate Chips Eis esse und wohl auch regelmäßiger als meine Omega-3-Fettsäurenpillen schlucke. Mit dem Ergebnis, dass ich nun auch beim Eisessen ein schlechtes Gewissen und damit eine Reduktion der Lebensqualität habe.
Aber weißt du, was interessant daran ist? Dass wir Deutschen fühlen uns, wenn wir Pillen nehmen, krank. In Amerika bist du ohne Pillen krank.
Okay.
So, da ist die Mentalität, natürlich nehme ich Vitamine quasi, eine ganz andere. Da ist ganz klar verankert, ich brauche meine Vitamine, sonst kann ich nicht gesund bleiben. So, und in Deutschland ist es anders. Da fühlen Leute sich krank, wenn sie Kapseln nehmen müssen. Das sind ja gar keine Medikamente, sondern es sind Nahrungsergänzungsmittel, also Dinge, die ich über die Nahrung so nicht bekommen habe. Oder nicht ausreichend aufnehmen kann. Kann ja auch sein. Oder in der Nahrung ist eben nicht mehr genug drin. Nobody knows. Untersucht ja.
Also sollte mehr Fisch essen.
Ja, also Fisch ist tatsächlich eine gute Omega-3-Quelle, vor allen Dingen so fetter Seefisch. Lachs, Makrele und diese Dinge. Das Problem ist, dass die aber häufig auch mit einer hohen Schwermetallbelastung kommen. Und dann beißt sich jetzt die Katze wieder in den Schwanz.
Was ist jetzt? Dann lagert deine Leber quecksilber ein, oder?
Genau. Ja, so nicht. Also wir sind schon in der Lage, auch Schwermetalle zu entgiften, Gott sei Dank, weil sonst wären wir ja alle vergiftet. Aber durchaus kann eine kritische Menge Schwermetalle für manche Leute, die vulnerabel sind, zu einem Problem werden. So, und ich bin kein Freund davon, kategorisch Dinge zu verteufeln. Also zu sagen, oh, ich habe ein bisschen Quecksilber gefunden, das ist ganz schlimm. Dann sage ich so, nee, also das ist halt so der normale Zustand. Wir sollten nur gucken, dass wir damit umgehen können. So. Okay. Wir werden ja leider diese Umweltfaktoren nicht abschaffen. Genau. So, Zuckerwerte waren soweit in Ordnung. Also der Langzeitblutzuckerwert, HbA1c, ja, genau. Der war mit 5,3 in Ordnung. Glucose mit 72 auch wunderbar in Ordnung. Und das, was ich mir dann auch noch angucke, weil der HbA1c ist manchmal sehr ungenau, auch wenn er die letzten 3 Monate spiegelt. Ich will wissen, was macht das Insulin, das nüchterne Insulin, und was macht der sogenannte HOMA-Index, der sich aus Blutzucker und nüchtern Insulin als Formel ergibt. Und den hätte ich gerne um 1 oder unter 1, da bist du. Das ist super. Insulin unter 6, top. Ja? Okay. Also das heißt, wir können davon ausgehen, ein Zuckerstoffwechselproblem hast du definitiv nicht.
Gut.
So. Dann haben wir gute Muskelwerte, die LDH, also wenn Zellen in unserem Körper kaputt gehen oder auch mal was Malignes entstehen würde, könnte diese LDH steigen, hast du nicht. Du hast keine rheumatischen Entzündungszeichen gehabt und auch ein gutes, großes Blutbild. Und hier könnte man auch nochmal Hinweise kriegen auf dieses allergische Geschehen. Und da muss man sagen, die Eosinophilen, das sind weiße Blutkörperchen, die bei Allergien reagieren, die hast du gerade nicht. Das würde dafür sprechen, dass es keine akute Geschichte ist, sondern dass es was Chronisches darunter schwelt. Ne? Also von daher, das war gut. Dann hast du ein sehr gutes DHEA. Das ist das
Dehydroepiandrosteron, oder?
Ja, sehr gut, sehr gut. Genau, das ist ja ein Nebennierenrindenhormon. Auch übrigens zum Thema Anti-Aging schon extrem wichtig. Also das heißt, es gibt auch durchaus viele, zumindest weibliche Patientinnen, die kommen mit dem Wunsch, das zu nehmen, damit die Haut besser wird und solche Sachen. Glatt wie ein Babypopo. Nein, aber das ist gut. Na super, auch nicht zu hoch, weil es kann ja im Stress auch sein, wenn ich dauerhaft im Stress bin und wir gucken gleich noch auf die Herzratenvariabilität, da sieht man den Stress. Trotzdem kannst du den gut kompensieren, ganz offensichtlich. Momentan ist das sehr, sieht das sehr gut aus. Wir hatten keine Antikörper gegen die Schilddrüse. Ich schaue mir immer sozusagen Autoimmunität mit an, weil wenn ich eine allergische Diathese habe, kann es durchaus sein, dass sich da auf der Basis auch Autoimmunität ergibt durch das Immunsystem. Das haben wir hier aber nicht. Mhm. Und hier auch das Cystatin C, nochmal ein spezieller, sehr spezifischer Nierenparameter, ist in Ordnung. Mhm. Die GFR darf schwanken, das hängt ein bisschen an der Trinkmenge. Und wenn man nüchtern hierher kommt, hat man morgens meistens nicht so viel getrunken.
Trink auch eher weniger.
Getrunken. Okay, dann wäre das etwas, ne, woran man arbeiten könnte. Ja. Weil am Ende des Tages bestehen wir zu 70% aus Wasser. Und es macht Sinn, dass wir unser Gebinde immer schön durchspülen. Weil am Ende des Tages brauchen wir Wasser. Wasser ist Leben tatsächlich. So, dann haben wir den Eisenspeicher, die auch im Prinzip so ein bisschen auch ein Zeichen für die Energiebeladung der Leber. Der war aber optimal. Mhm. Und dann sieht man ein stark erhöhtes Homozystein. Mhm. Und das ist ein, ich sag mal, Risikomarker für Arteriosklerose. Mhm. Auch ein Marker, der mit oxidativen Prozessen zusammenhängt. Und ich benötige im Stoffwechsel, in dem sogenannten Methylkreislauf, da wird Homozystein verwandelt, B6, B12 und Folsäure in aktivierter Form, damit quasi das überhaupt funktionieren kann. Mhm. Das bedeutet, wenn ich viel Stress habe oder on fire bin, das muss kein negativer Stress sein, das kann auch ein Eustress, ein positiver Stress sein, dann habe ich einen höheren Bedarf an B-Vitaminen für die Stresshormonsynthese. Ich muss mehr Antioxidantien machen können, weil mehr oxidativer Stress entsteht. Daraus, aus Homozystein, entsteht Glutathion, das stärkste körpereigene Antioxidans, 1000-mal stärker als Vitamin C.
Ah ja, okay.
Wir können das selber bilden. Wir sind, wir müssen nicht alles von außen zuführen. Wir haben sehr viel Kapazitäten in uns oder Möglichkeiten. Das ist unglaublich. Und man sieht hier auch mit einem Vitamin B12 von 342 reicht, ist das zwar im Referenzbereich, aber ganz ehrlich, für eine super Funktion, damit ich quasi mein Pensum schaffe, reicht das nicht.
Das Vitamin B12 soll also das Homozystein spalten und verfügbar machen. Im Kreislauf also immer wieder ein Recycling zulassen. Dazu kommt, dass viele Leute unbekannterweise genetisch Schwierigkeiten haben, Folsäure zu aktivieren. Entsprechend muss auch hier darauf geachtet werden, das richtige Nahrungsergänzungsmittel einzunehmen.
So, Schilddrüsenwerte, kann ich nur Positives zu sagen. Mhm. Sehr gute Einstellung, also bin ich absolut zufrieden. Mhm. Auch das aktive Schilddrüsenhormon ist wunderbar. Genau. So, dann kommen wir jetzt noch mal ein bisschen eine Ebene tiefer, weil wir wollen ja jetzt auch gucken, okay, was ist da los mit den Mineralstoffen und den Entzündungsmarkern? Ich hatte gerade schon gesagt, so ein bisschen Silent Inflammation und oxidativer Stress ist zu sehen. Das Nitrotyrosin ist ein Marker für nitrosativen Stress, also Entzündungsneigung in den Gefäßen häufig. Mhm. Das hast du nicht. Also das ist wunderbar. Mhm. Das möchte ich gerne sehen. Und wenn wir uns die Mineralstoffe ansehen, wo wir ja Mineralstoffe im Vollblut messen, was eine andere Darstellung ist als im Serum, also in der Blutflüssigkeit gemessene Mineralstoffe werden vom Körper in sehr engen Grenzen stabil gehalten, weil die den pH-Wert auch mitbestimmen.
Okay.
Und so ein Blut-pH-Wert verändert sich erst, wenn wir kurz vor Exitus sind. Mhm. Deswegen messen wir in der Notaufnahme, wenn einer reinkommt, erstmal eine BGA und gucken, ist das noch irgendwie okay? Weil wenn das nämlich nicht mehr okay wäre, wäre dann Not am Mann. Und wir gucken uns jetzt die Mineralstoffe im Vollblut an, also das heißt intrazellulär. Ich möchte wissen, wie sieht das denn in der Zelle aus? Mhm. Wir haben die außerhalb und innerhalb der Zelle unterschiedliche Verteilungen. Mhm. So, und wenn man sich jetzt hier die Nährstoffverteilung anguckt, ist das Zink und das Magnesium super. Mhm. Da haben die meisten Leute eigentlich eher Probleme, das hast du nicht. Aber Selen und Calcium war etwas zu niedrig. Mhm. Bei Selen wundert das nicht. Wir sind ein Selenmangelgebiet und Jodmangelgebiet tatsächlich auch in Deutschland. Das heißt, bei Selen wäre meine Empfehlung, Paranüsse zu essen. Also ich habe auch durchaus schon Leute gesehen, die mit vielen Paranüssen auch eine Selenüberdosierung erreicht haben. Das hat auch funktioniert. Also hier würde ich quasi einfach erstmal sagen, Paranüsse macht Sinn. Mhm. Ne, und bei Calcium, jetzt muss man sagen, Calcium, die Aufnahme von Calcium aus dem Darm wird über Vitamin D gesteuert.
Und Vitamin D hatte ich mir anfangs in der Apotheke geholt mit einer Einnahme einmal pro Woche. was allerdings gerade zusammen mit Calcium zu Magenschmerzen führte. Auch darauf hatte Ruth eine Antwort.
Okay, dann ist das vielleicht zu metallisch für dich. Das könnte sein. Also Vitamin D war deutlichst im Mangel.
Weiß ich, das ist mir bekannt, ja. Mhm.
Genau. Ich bin kein Freund von dieser Hochdosisgabe einmal in der Woche. Mit
20.000 sind das, glaube ich, oder
sowas. Genau. Okay. Mhm. Ich kann ja auch sagen, warum. Also es gibt mittlerweile ganz gute Daten, die zeigen, dass eine kontinuierliche, tägliche, kleinere Dosis den Spiegel viel besser beeinflusst. Und Vitamin D ist ein Hormon. Mhm. Das heißt, es wirkt über Rezeptoren. Mhm. Und wenn ich Rezeptoren mit hohen Dosen, sagen wir mal, malträtiere, dann werden Rezeptoren auch mal unempfindlich, wie wir das wissen von der Insulinresistenz beim Diabetes oder bei dem Wirkungsverlust von Antidepressiva. Das hat ja was mit Rezeptoren und der Sensitivität für dieses Hormon oder den Wirkstoff zu tun. Und deswegen geben wir lieber kleinere Dosierungen täglich mit Nahrung, weil fettlöslich muss über die Nahrung aufgenommen werden. Also auch ein Einnahmezeitpunkt kann entscheidend sein, ob es funktioniert oder nicht. Und dann eben mit Vitamin K2 und Magnesium, weil Magnesium quasi benötigt wird, um Vitamin D umzuwandeln und auch wieder auszuscheiden. Weil zu viel Vitamin D ist auch nicht gut. Also wir brauchen eine ausgeglichene Vitamin D-Dosierung und wir hätten das gerne so um die 60 Nanogramm pro Milliliter. Die Umwandlung in das aktive Vitamin D, wir sprachen ja jetzt gerade von dem inaktiven Vitamin D, ist hier in Ordnung. Der Quotient ist natürlich erhöht, weil Mangel da ist. Genau. Was erfreulich war, war Coenzyme und Carnitin, zwei sehr wichtige Stoffe, also Carnitin als Aminosäure und Coenzym als Kofaktor für die mitochondriale Energiesynthese, also die Energieherstellung in den Mitochondrien, in den Kraftwerken. Davon hast du auf jeden Fall genug und das ist super. Da haben die meisten Leute wirklich einen Mangel. Das ist sehr toll. Ne? Und das macht Energie, wenn man das hat. Mhm. Wenn man das nicht hat, dann ist man meistens schlapp. So. Und dann haben wir natürlich auch noch geguckt, und das ist ein Wert, den ich wirklich also für absolut essentiell halte, was macht denn eigentlich die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren? Und darüber hatten wir es gerade ja schon mal ganz kurz. Da sieht man wirklich also dramatischen Mangel tatsächlich in einem Hochrisikobereich. Ne? Der Hochrisikobereich für den Omega-3-Index ist 2 bis 4, du bist bei 3. So, das Risiko steigt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in diesem Bereich. Eine Überdosierung von Omega-3 wird momentan mit dem Auftreten von Vorhofflimmern diskutiert. Ja, also das heißt, wenn wir jenseits von 14-15% sind, da sind wir noch lange nicht, also müssen wir uns auch keine Sorgen machen. Aber in dem Bereich 2 bis 4 habe ich ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn ich dann dazu sehe, dass das Homozystein eine Rolle spielt und zu hoch ist hier, dann sind das Dinge, die sollten wir ausgleichen.
An der oralen Einnahme von Omega-3 komme ich also nicht vorbei. 4 Riesentabletten am Tag. Am besten mit dem Essen, damit sie gut fettabsorbiert werden. Was man nicht alles für Prävention tut. Naja, tun sollte.
Das zufällig jetzt zu finden, entspricht ja auch einer Prävention, zu sagen, hey, ne, wir warten jetzt nicht ab, bis quasi was auch immer passiert, sondern wir substituieren das. Und man hat eben hier auch gesehen, dass die sogenannte Arachidonsäure zu hoch war. Das ist natürlich eine hochentzündliche Omega-6-Fettsäure, die kommt in der Regel tatsächlich aus Fleisch, verarbeiteten Lebensmitteln, Wurst, Schinken, Käse und solchen Dingen. Das Problem ist, dass die wiederum Entzündungen triggert. So, und Omega-3 macht das Gegenteil, Zellreparatur, Neuroplastizität wird unterstützt und natürlich Entzündungshemmung. Und allein das hier könnte erklären, warum man dann Silent Inflammation Parameter hat.
Also müsste ich mich mehr vegetarisch ernähren und beispielsweise auf ein leckeres Steak verzichten?
Ja, davon gehe ich aus. Also ganz sicher sogar. Ich bin der Meinung, man muss nicht Vegetarier sein, man muss auch nicht Veganer sein, sondern man muss sich mit Verstand hochwertig ernähren. So. Und da können alle Lebensmittel eine Rolle spielen. Und wenn ich ab und zu mal einen Schinken esse, werde ich davon sicher nicht krank und auch nicht sterben. Mhm. Auch da kann man die Kirche im Dorf lassen. Gibt ja mal mehrere Aspekte. Der Umweltaspekt, der Tierwohlaspekt, ne? Der gesundheitliche Aspekt. Aber Fleisch ist nichts, was uns jetzt per se schadet. Mhm. Es sei denn, ich esse den ganzen Tag billiges Schweinefleisch, was mit Antibiotikern, Hormonen und so weiter versetzt ist, aus einer schlechten Zucht. Mhm. Sobald das ein hochwertiges, vielleicht sogar Weiderind gefüttertes Fleisch ist, habe ich damit überhaupt kein Problem. Das andere ist der ethische Aspekt. Mhm. Na, den kann man immer diskutieren, finde ich. So, aber ich persönlich esse ehrlich gesagt eigentlich alles. Mhm. Ich bin ein Allesesser. So, aber die meiste Zeit esse ich tatsächlich Gemüse oder Kartoffeln oder keine Ahnung, Salate, aber ich esse auch Fleisch und ich esse auch ganz viele Eier zum Beispiel, die ja ein sehr, sehr gutes Nahrungsmittel sind. Ich habe mal einen Podcast gehört, der fand ich sehr, sehr spannend. Da wurde er gefragt, der Nico Rittenau war das, was, wenn er nur ein Lebensmittel auswählen dürfte, was würde er essen? Ich habe dann auch drüber nachgedacht und ich kam auch zu demselben Schluss, es sind Eier. Ja. Da ist so viel wertvoller Inhalt drin, vor allen Dingen neben Eigelb, vor allen Dingen auch B-Vitamine, Cholin, Glucosamine, das ist schon, Eier sind super.
Aber Kohlenhydrate hast du ja dann keine in so einem Ei, oder? Das ist ja alles Protein.
Nee, das nicht. Also wir würden uns dann von Proteinen ernähren. Ja, dann wären wir wahrscheinlich einfach in der Ketose dauerhaft. Ja. Ja, aber das mit den Kohlenhydraten, ne, auch da ganz klare Sache. Auch Kohlenhydrate sind nicht zu verteufeln, weil wir brauchen durchaus ja auch mal Kohlenhydrate. Gemüse enthält ja auch Kohlenhydrate. Mhm. Die Frage ist nur, wie viel, wovon, in welcher Qualität, für welchen Lebensstil passend. Das heißt, je mehr Energie ich zuführe, muss ich natürlich die auch verbrauchen. Mhm. Und wenn ich die nicht abbaue, dann habe ich natürlich einen Energieüberschuss. Und dann kriege ich ein Problem.
Ja.
So, und das finde ich immer so lustig, wenn die Leute sich dann schlussendlich... Schreit der eine, oh Gott, Obst ist ganz böse. Schreit der nächste, nein, Fleisch und so weiter. Und dann denke ich immer so, also ja, wenn man sich jetzt den ganzen Tag nur von Obst ernährt, dann ist die Fettleber sicherlich vorprogrammiert, weil Fructose sehr gut von der Leber in Fett umgewandelt und eingebaut werden kann. Aber wenn ich überschaubare Maßen an Obst esse, hat das ganz viele gesundheitliche Aspekte, die positiv sind, nämlich Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, Ballaststoffe. Ja, all diese Dinge, Vitamine, Nährstoffe sind da drin, ja, wenn das ein gutes Obst ist. Wir wissen ja auch nicht, wo das immer so herkommt. Ne?
Auch hier gilt, die Menge macht das Gift. Gelernt habe ich dennoch ziemlich viel und bin gespannt darauf, wie sich mein Longevity-Selbstexperiment auf Dauer auf meine Messwerte und mein Wohlbefinden auswirken wird. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Am 7. März fand also eine AgeTech-Konferenz, organisiert durch Margret mit der Unterstützung von Google, in Zürich statt. Direkt am Tag danach die Turnaround Aging-Konferenz in München. Die Healthcare Futurist waren, wie am Anfang gesagt, natürlich dabei, mit unserer Asset-Auswahl aus dem Healthcare Maker Mobil und auch auf der Bühne. In der nächsten Folge zum Thema Longevity werden wir mehr und ausführlicher darüber berichten und uns mit den Themen Longevity-fokussierte gesunde Ernährung, Disziplin und Nahrungsergänzungsmitteln beschäftigen. Wir sprechen über Methoden und Techniken zur Stressreduktion, für ein besseres Wohlbefinden und eine Verlangsamung des geistigen Alterungsprozesses. Noch das Thema Longevity-Lebensfreude, das Fitnessstudio für den Geist, wird zur Sprache kommen. Unter www.longevity-lebensfreu.de könnt ihr bereits an unserer Studie zu diesem Thema teilnehmen. Mein Name ist Tobias Gantner, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Healthcare Futurists. Wir sind ein Netzwerk aus Unternehmen und UnternehmerInnen, das sich mit der Zukunft der Gesundheit beschäftigt, Technologien entwickelt, Prozesse und Strukturen erfindet, aufbaut und sie erklärt. Technologie funktioniert unserer Meinung nach nur durch gute Kommunikation und eine tragfähige Beziehung zu Menschen. Das hat sie mit der Demokratie gemeinsam. Wir bedanken uns beim Bundesverband der pharmazeutischen Industrie, BPI, der uns bei der Erstellung dieses Podcasts unterstützt und freuen uns darauf, euch nächste Woche wieder zu treffen in unserem Mehreinsatzwagen. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder und wir freuen uns auf eure Kommentare zu unserem Podcast. Vielen Dank für eure Beteiligung an der Gestaltung der Zukunft.